SWR Kultur Hörbuch.
Milchzähne von Helene Bukowski. Es liest Laura Balzer. Folge 8. Der Vorrat, den ich in den Jahren zuvor angelegt hatte, wurde weniger. Maces hatte immer Hunger. Manchmal fand ich sie zwischen den Mahlzeiten in der Speisekammer, in der Hand einen Zwieback oder getrocknetes Obst. Von dem, was ich ihr gab, wurde sie nicht satt. Immer wieder zählte ich die Konserven, die Kartoffeln, kochte dünnere Suppen. Immerhin gab es noch die Kaninchen. Außer Len und Göster wollte niemand mehr etwas mit mir tauschen. Sie machten mir noch nicht einmal auf, wenn ich mit den Kanistern bei ihnen vor der Tür stand. Solange Maces noch immer ihre Milchzähne hatte, traute mir niemand und ich konnte nichts dagegen tun. Seitdem die Doggen verschwunden waren, wollte Maces nicht mehr alleine in ihrem Zimmer schlafen, weshalb ich ganz zu ihr zog. In einer Nacht wurden wir von Hundegebell geweckt. Es klang, als befänden sie sich unter dem Fenster. Maces versteckte sich unter ihrer Bettdecke. Ich riss das Fenster auf, in der Hoffnung, die Doggen im Garten zu sehen, aber da war nichts und auch das Bellen war verstummt. Als ich am Morgen die Augen aufschlug, saß Edith neben dem Sofa auf dem Boden. Erschrocken fuhr ich hoch. Maces schlief friedlich. »Die Doggen waren es nicht«, sagte Edith, »nur irgendwelche anderen Hunde.« Ich fuhr mir über die Augen. »Du hast sie gesehen?«, fragte ich. Edith nickte. »Sie hören noch immer auf mich.« »Es ist nicht gut, wenn du jetzt wieder anfängst, die Hunde zu uns zu locken. Pesold sucht doch nur nach einem Vorwand, um uns dran zu kriegen.« Edith funkelte mich wütend an. »Ich muss die Doggen finden. Dafür werde ich tun, was nötig ist.« Dagegen konnte ich nichts sagen. Levi kam zu unserem Grundstück, als die Sonne senkrecht am Himmel stand. Maces hatte sich ins Bad verzogen, wo ich ihr eine Decke auf die kalten Fliesen gelegt hatte. Edith schlief zusammengerollt auf dem Sofa, das Laken wie ein Leichentuch über dem Gesicht. Ich stand in der Speisekammer, wo ich den Vorrat inspizierte. Von unseren Streifzügen brachten Maces und ich jetzt mit, was wir Essbares fanden. Doch es war nicht genug. Selbst Gras für die Kaninchen zu finden, wurde immer schwieriger angesichts der extremen Trockenheit. Gedämpft hörte ich von draußen die Fahrradklingel. Levi ließ das Rad vor dem Haus in den Sand fallen und kam außer Atem auf mich zu. Ihr graues T-Shirt war schweißgetränkt. »Was willst du?« rief ich von der Tür aus. »Kann ich reinkommen?« Ich schüttelte den Kopf. »Lieber nicht.« Levi pustete sich eine Strähne aus dem Gesicht und stützte die Arme in die Seite. »Ich muss aus der Sonne raus, sonst bekomme ich einen Hitzschlag.« »Lass uns in den Garten gehen, dort ist Schatten«, sagte ich und führte sie um das Haus herum. Bei der Pumpe blieb Levi stehen und betätigte den Hebel. Sie beugte den Kopf vor und ließ das Wasser über ihren Nacken und die Hände laufen und trank mehrere Schlucke. »Hast du auch das Gefühl, es wird jeden Tag wärmer?« fragte sie und blinzelte zu mir hoch. »Es kann nicht immer so weitergehen«, antwortete ich und merkte selbst, dass ich wie Göster klang. Wir setzten uns unter den Pflaumenbaum. Gähnend lehnte sich Levi gegen den Stamm. Ich nahm mir eine Zigarette aus der Brusttasche meines Hemdes, steckte sie mir zwischen die Lippen und zündete sie an. »Also, worum geht's?« fragte ich und inhalierte den Rauch. »Mein Vater will dir ein Angebot machen, das du, wie er sagt, nicht ausschlagen kannst.« »Was soll das für ein Angebot sein?« »Wollte er mir nicht verraten, du sollst morgen Nacht zu unserer Scheune kommen.« Gebannt schaute sie auf meine Zigarette, doch ich tat, als bemerkte ich es nicht. »Hat es etwas mit deinen Schwestern zu tun?« Levi zuckte mit den Schultern. »Wahrscheinlich. Er redet über nichts anderes mehr. Selbst im Schlaf sagt er immer zu ihren Namen.« »Glaubst du auch, dass das Kind für ihr Verschwinden verantwortlich ist?« fragte ich. Levi schwieg, dann sagte sie, ich bin mir nicht sicher. Ich ließ die Hand mit der Zigarette sinken. Sie haben seltsame Andeutungen gemacht, fügte sie hinzu. Was für Andeutungen? Dass die Sprengung der Brücke eine falsche Entscheidung war. Sie haben gesagt, dass sie verrückt werden, so wie Uwe, weil sie sich hier nur noch im Kreis bewegen können. Sie griff nach einem Blatt, das neben ihr auf dem Boden lag, und zerrieb es zwischen den Fingern. Ich dachte immer, das ist nur so ein Gerede, sagte sie. Und Eggert? Levi winkte ab. Der ist fest davon überzeugt, dass das Kind dahinter steckt. Lass uns nicht weiter darüber sprechen. Ich habe dir gesagt, was ich dir ausrichten sollte. Sie stand auf. Auch ich erhob mich. Bist du dir sicher, dass du in dieser Hitze wieder zurückfahren willst? Bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, oder lässt du mich jetzt doch ins Haus? Levi grinste. Ich ging nicht darauf ein und sagte, richte Eggert aus, dass ich morgen kommen werde. In der Nacht wurden Maces und ich wach, weil das grelle Licht einer Taschenlampe von draußen in das Zimmer leuchtete. Ich lag auf dem Rücken und bewegte mich nicht. Maces griff nach meiner Hand und hielt sie so fest, dass es schmerzte. Das Licht begann zu blinken, ging dann aus, nur um nach kurzer Zeit erneut über die Zimmerdecke zu wandern. An Schlaf war nicht zu denken. Erst als ich mich aus dem Fenster beugte und hinausbrüllte, blieb es dunkel. Die Scheune von Eggert stand hell erleuchtet in der Nacht. Sie lag hinter der Weide, auf der er früher seine Kühe gehalten hatte, bis sie ihm alle weggestorben waren. Durch das geöffnete Tor fiel Licht auf den verbrannten Rasen. Ich ging hinein. Es roch nach Stroh und Tier. Über meiner Oberlippe sammelte sich der Schweiß. Die Hitze hatte jetzt auch in der Nacht etwas Drückendes. Eggert stand in der Mitte der Scheune. Auf seinem kahlen Kopf spiegelte sich das Licht der Halogenleuchten. Er hatte sein Hemd aufgeknöpft. Zum ersten Mal sah ich die Tätowierung auf seiner Brust. Untereinander standen die 7 Namen seiner Töchter, Levi's ganz zuletzt. Er begrüßte mich mit einem Nicken und gab mir zu verstehen, dass ich mich ihm gegenüber auf den Klappstuhl setzen sollte. Zögernd kam ich dieser Aufforderung nach. »Ich will dir ein Angebot machen«, sagte er. »Das hat mir Levi schon gesagt. Wie lautet dein Angebot?« »Du bekommst etwas von mir, musst mir aber dafür das Balg aushändigen.« Ich lehnte mich auf dem Stuhl zurück. »Für nichts auf der Welt würde ich Maces hergeben«, sagte ich. »Hör dir erst an, was ich dir zu sagen habe.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust. Eggert sah mich eindringlich an. »Du kennst meinen Benzinvorrat. Wenn du mir das Kind schon jetzt gibst, werde ich ihn mit dir teilen.« Ich lachte. »Aber das ist noch nicht alles. Auch von meinem Vorrat überlasse ich dir die Hälfte. Und außerdem werde ich dich beschützen.«
»Beschützen wovor?«
»Pesold. Du glaubst doch nicht, dass er einfach Ruhe geben wird, wenn das Kind beseitigt ist, oder?«
»Wovon sprichst du?«
»Du hast dich nicht an die Regeln gehalten. Darüber wird er nie hinwegsehen können. Aber ich werde dafür sorgen, dass er Edith und dich in Ruhe lässt.«
»Und dafür soll ich dir Maces überlassen?«
Eggert nickte. Ich beugte mich vor. »Hör zu, Eggert. Maces ist nicht für das Verschwinden deiner Töchter verantwortlich. Sie wird sie dir nicht zurückbringen können.« Eggert lachte. »Lass das mal meine Sorgen sein.« »Und wenn sie freiwillig von hier fortgegangen sind?« sagte ich, und meine Stimme schien für einen Moment im Raum zu stehen.
»Was redest du da?«
»Der Fluss«, setzte ich an, doch Eggert unterbrach mich. »Die Brücke ist gesprengt, der Fluss ist unüberwindbar.«
»Vielleicht sind sie geschwommen. Edith ist...«
»Bist du des Wahnsinns fette Beute? Hier kann niemand schwimmen. Und warum sollten sie es auch versuchen? Wir haben hier alles. Wir sind hier auf der richtigen Seite.« Eggerts Stimme überschlug sich. Ich biss mir auf die Lippen.
Das Kind ist unschuldig. Es kann dir deine Töchter nicht zurückbringen.
Eggert starrte sich hasserfüllt um. Das wirst du bereuen.
Ich erhob mich. Eggert trat auf mich zu. Er kam mir ganz nahe.
Meine Töchter sind keine Verräterinnen, verstanden? Sagte er.
Ich nickte, doch durch meinen Blick ließ ich ihn wissen, dass ich etwas anderes glaubte. Bevor es für mich gefährlich werden konnte, drehte ich mich um und lief aus der Scheune, hinein in die dunkle Nacht.
Welche Allianzen blieben übrig, wenn ich im Stroh ein Stück Glut vergäße? Die Flammen wären kilometerweit zu sehen.
Am nächsten Tag brachte Eggert die toten Doggen zu unserem Haus. Vor dem Fenster auf halber Treppe sah ich, wie er seinen Range Rover auf dem Sandweg parkte, ausstieg und den Kofferraum öffnete. Mit routinierten Handgriffen hiefte er erst die eine und dann die andere Dogge heraus und legte sie uns vor die Tür. Pfeifend schlug er den Kofferraum wieder zu.
»Was hast du mit ihnen gemacht?« rief ich.
Eggert drehte sich zu mir um.
»Ein kleines Geschenk?«
»Es sind Ediths Hunde. Sie hat mit dem Kind nichts zu tun.«
»Meine Töchter haben auch nichts mit dem Kind zu tun und trotzdem sind sie verschwunden«, sagte er.
Dann stieg er in sein Auto und fuhr davon.
Edith sagte kein Wort, während sie um die toten Doggen herumging. Ich traute mich kaum zu atmen. Maces hatte sich an mich gelehnt. Sie verbarg ihre Trauer nicht.
Edith blieb abrupt stehen.
»Verflucht sein soll Eggert«, sagte sie, und ich konnte hören, wie viel Anstrengung es sie kostete, dass ihre Stimme nicht zitterte. »Wenn er es noch einmal wagt, hier zu unserem Haus zu kommen, werde ich ihn eigenhändig im Pool ertränken.«
Wir begruben die Doggen im Garten bei der Brombeerhecke. Edith trug unter ihrem Kaninchenfellmantel ein schwarzes Samtkleid und hatte auch uns schwarze Sachen gegeben. Unser Schweiß färbte sie noch dunkler. Wie es Edith in ihrem Pelzmantel aushielt, blieb mir ein Rätsel. Nachdem wir die Gruben zugeschüttet hatten, las sie mehrere Gedichte und stand dabei in der prallen Sonne, das Kinn erhoben, mehr Wut als Trauer.
»Erinnerst du dich, wie ich dir gesagt habe, dass es hier nicht mehr sicher ist?« fragte mich Edith am Abend.
»Jetzt kannst du es nicht mehr abstreiten. Wenn die 2 Monate um sind, werden sie uns nicht anders behandeln als die Doggen.«
»Nur Eggert hat den Verstand verloren. Er hat alleine gehandelt.«
»Woher willst du das wissen?«
»Göster würde so etwas niemals unterstützen.«
»Du bist so naiv.«
Ich schwieg.
»Wir sollten die Gegend verlassen, solange es noch möglich ist.«
»Maces und ich gehen nirgendwo hin.«
»Du denkst wirklich immer noch, es reicht aus, das Ganze einfach auszusitzen, nicht wahr?«
»Als ob wir eine andere Wahl hätten.«
Seit Jahren fallen die Möwen aus dem Himmel. Verlorener Halt am Horizont. Gestürztes Gefieder. Es war der erste windige Tag seit langem. Als ich im Garten stand, streckte ich die Hand in die Luft. »Heute gehen wir in den Wald und suchen nach Möwen«, sagte ich zu Maces. »Zieh deine Schuhe an.« Aus der Küche holte ich eine Plastiktüte. Den ganzen Vormittag durchsuchten wir das Unterholz, doch erst gegen Mittag wurden wir fündig. Die Möwe hatte sich in einem Hagebuttenstrauch verfangen. Maces schrie laut auf, als sie entdeckte. Es konnte nicht lange her sein, dass sie heruntergefallen war, denn ihr Körper war noch warm.
»Sehr gut«, sagte ich zu ihr und verstaute den Vogel in der Plastiktüte.
Noch eine Weile durchstreiften wir den Wald, doch eine zweite Möwe fanden wir nicht.
»Lass uns zurückgehen«, sagte ich zu Maces, »bevor es noch heißer wird.«
Im Haus legte ich das Wachstuch auf den Tisch und zeigte ihr, wie man die Möwe rupft. Edith kam und blieb erstarrt im Türrahmen stehen.
»Was macht ihr da?«
»Wir haben eine Möwe gefunden«, sagte Maces stolz.
Edith sah mich an. »Was habe ich dir zu den Möwen gesagt?«
»Sie fallen von alleine aus dem Himmel. Wir haben sie nicht getötet«, sagte ich.
Sie hat wirklich nicht mehr gelebt, kam Maces mir zur Hilfe.
Das ist mir scheißegal, rief Edith. In meinem Haus werden keine Möwen gegessen.
Denkst du wirklich, wir können noch wählerisch sein? Wenn du sie nicht essen willst, meinetwegen. Aber Maces und ich werden nicht verhungern.
Ihr seid nicht anders als die Leute aus der Gegend, sagte Edith, ging hinaus und knallte die Tür hinter sich zu.
Später, ich hatte Maces beruhigt und zu Bett gebracht, ging ich zu Edith, die im Wohnzimmer auf dem Sofa lag. Ich schob ein paar Kleider beiseite und setzte mich auf den Boden neben sie.
»Ich habe in deinen Büchern nachgelesen«, sagte ich. »Die Möwen kommen vom Meer, und sie können sich nicht mehr am Himmel halten, weil ihnen dafür die Kraft fehlt. Das ist doch offensichtlich. Du aber willst genau dorthin, von wo die Möwen fliehen. Und erinnerst du dich an das Wild, das immer wieder hier verendet?«
Göster sagt, auch das kommt vom Meer. Sie kann es schmecken. Das Fleisch ist salziger als das von unseren Tieren.
Edith zeigte keine Regung. Ich sprach weiter.
Maces und ich bleiben hier.
Wenn du aber an der Idee festhältst, von hier fortzugehen, halten wir dich nicht auf.
Ich erhob mich und verließ, ohne mich noch einmal umzudrehen, den Raum.
Am nächsten Tag hatte Edith alle Kaninchen geschlachtet. Die Küche war angefüllt mit Blutgeruch. Edith saß vornübergebeugt am Tisch. Vor ihr lagen die abgezogenen weißen Felle. Mit ihrem Messer löste sie die Fleisch- und Fettreste von den Unterseiten. Im Spülbecken lagen die toten Tiere. Rot schimmerte das Fleisch. Ich öffnete den Mund, aber mir entwich kein Laut.
»Das Schlachten verlernt man nie«, sagte Edith.
»Sind das alle Kaninchen?«, fragte ich.
Edith hob den Kopf. »Sie haben die Hitze nicht gut vertragen. 3 von ihnen waren schon tot.«
Fassungslos sah ich sie an.
»Aber was willst du mit den Fellen?«
»Das wird ein Mantel für das Kind.«
»Du bist verrückt geworden«, Edith lachte. »Ich wüsste nicht, was daran verrückt sein soll.«
»Ach nein? Dann erklär mir doch bitte, wozu Maces bei diesem Wetter einen Pelzmantel braucht.« Noch immer war ich äußerlich ganz ruhig.
»Am Meer wird es kalt sein.«
»Jetzt fang nicht schon wieder damit an.« Edith machte ein trotziges Gesicht.
»Was sollen wir denn jetzt essen?«, fragte ich.
Ediths Bewegungen bekamen etwas Fahriges.
»Mein Gott, die Speisekammer und der Keller sind voll. Und das Kartoffelfeld haben wir auch noch. Ich verstehe wirklich nicht, wo das Problem ist.«
»Aber das wird alles nicht ewig reichen. Wir sind auf das Fleisch angewiesen.«
Jetzt schrie ich, doch Edith wollte es noch immer nicht einsehen. Ich griff nach ihren Haaren und zog ihren Kopf nach hinten.
»Das hast du doch nur getan, weil Maces und ich die Möwe gegessen haben«, sagte ich. »Du wolltest mir eins auswischen.«
»Lass mich los, du tust mir weh.«
Ich wollte etwas werfen, wollte Edith den Schädel zertrümmern, aber was hätte es genützt?
Ein paar Tage später, Maces und ich gruben das Kartoffelfeld um und düngten den Boden mit Brennnesseljauche, hörte ich ein Geräusch im Wald.
»Wer ist da?«
rief ich und schob Maces hinter mich.
»Ich bin's nur«, sagte Kurt und kam hinter der Brombeerhecke hervor. In seinen Zöpfen hingen Blätter und Zweige. Vielleicht hatte er sie mit eingeflochten.
»Ist Edith zu Hause?« fragte er und zwinkerte Maces zu.
»Sie schläft«, sagte ich. »Ich muss mit ihr sprechen.«
Ich bat Maces, Edith Bescheid zu sagen. Sie nickte und lief zum Haus.
»Nun sehe ich sie auch mal aus der Nähe«, sagte Kurt und schaute Maces nach.
Ich zündete mir eine Zigarette an. Der Rauch kratzte in meinem Hals und meine Augen tränten.
»Was willst du von Edith?«, fragte ich.
»Sie wollte, dass ich etwas für sie herausfinde.«
»Wann habt ihr miteinander gesprochen?«
»Das letzte Mal, als ich hier war. Du bist zu Eggert gefahren. Erinnerst du dich?«
»Kurz nachdem du weg warst, ist sie zu mir gekommen.«
Argwöhnisch sah ich ihn an.
»Und was war es, das du für sie herausfinden solltest?«
Kurt kam nicht dazu, mir zu antworten. Edith war an der Tür aufgetaucht und rief, »Hab schon gedacht, du bist jetzt vollständig zu den Tieren übergelaufen.« Er lachte. »Ich hatte auch kurz meine Bedenken«, sagte er. »Komm rein.« Edith winkte ihn zu sich. Ich hielt Kurt am Arm fest. »Was heckt sie aus?«, fragte ich leise. »Ich erzähle es dir später«, sagte Kurt, »aber mach dir keine Sorgen.« Er ging zu Edith und verschwand mit ihr im Haus. Erst als ich in der Küche begann, aus den Resten vom Vortag eine Suppe zu kochen, kamen Kurt und Edith wieder aus dem Wohnzimmer. »Willst du mit uns essen?«, fragte ich Kurt. Er schüttelte den Kopf. Ich versuchte, ihn zu überreden, aber er war schon halb zur Tür raus. »Es hat mich gefreut, deine Bekanntschaft zu machen«, sagte er noch zu Maces und verbeugte sich vor ihr. Sie lachte und winkte ihm durch das Fenster nach, als er zurück in den Wald lief. Edith setzte sich an den Küchentisch, griff in die Tasche ihres Mantels und holte einen ihrer Lippenstifte heraus. Während Maces den Tisch deckte und ich Suppe auffüllte, schminkte sie sich die Lippen. Es war ein leuchtendes Rot, das sie lange nicht benutzt hatte. Während des Essens sagte keiner von uns ein Wort. Edith aß so langsam, dass sie noch immer nicht fertig war, nachdem Maces und ich bereits 2 Portionen gegessen hatten. Ich schickte Maces ins Bett, räumte unsere Teller in die Spüle und wollte auch gerade nach oben gehen, als Edith sagte, »Kurt hat etwas herausgefunden.« Ich schwieg. Edith legte ihren Löffel beiseite und griff mit den Fingern ein Stück Kartoffel. »Er hat mit Leuten aus der Gegend gesprochen und 2 von ihnen haben eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Jeweils unabhängig voneinander haben sie Kurt erzählt, dass sie Eggerts Töchter kurz vor deren Verschwinden beim Fluss gesehen haben. Und beide Personen sagen, dass es so ausgesehen hat, als hätten sie einander das Schwimmen beigebracht«, sagte Edith und wischte sich ihre fettigen Finger an ihrem Mantel ab. »Was willst du mir damit sagen?«, fragte ich. Edith strich sich eine Strähne zurück, die sich aus ihrem Haarknoten gelöst hatte, hob den Teller zum Mund und trank den Rest der Suppe. »Eggerts Töchter wollten über den Fluss, und es ist ihnen gelungen, denn sonst hätte man längst ihre Leichen gefunden, so wie bei Ove und Noel. Das heißt, auch wir können es schaffen.« »Wir haben hier ein Dach über dem Kopf, einen Garten. Niemand weiß, was noch übrig ist in den Gebieten an der Küste.« Als ich weitersprach, wurde meine Stimme lauter. »Du bist von dort geflohen.« Überrascht schaute Edith mich an. »Ja, Kurt hat mir die ganze Geschichte erzählt, wie du triefend ans Ufer geklettert bist, und mit den Bildern an deinem Schrank hast du deine Herkunft ja auch nicht wirklich verschleiert.« Edith hob die Schultern. »Seit meiner Flucht sind viele Jahre vergangen. Wer weiß, wie es jetzt dort aussieht.« Ich konnte nicht glauben, dass Edith es ernst meinte. Sie griff nach meiner Hand. Ich zuckte zurück. »Wenn kein Wunder passiert, werden Pesold und die anderen Maces holen. Das wirst du nicht verhindern können. Aber wenn wir jetzt gehen, besteht die Chance, dass wir 3 überleben. Wir würden alles zurücklassen.« Ediths Miene verdunkelte sich. »Was genau meinst du?« »Göster und Len, sie brauchen mich.« »Das sind alte Frauen. Sie werden bald sterben. Dafür willst du dein Leben aufs Spiel setzen. Das Leben von Maces.« »Sie waren immer für mich da und haben sich um mich gekümmert, im Gegensatz zu dir.« »Du wolltest nicht, dass ich mich um dich kümmere.« »Weil du es nicht konntest.« »Jetzt übertreibst du.« »Wenn Göster und Len nicht gewesen wären, wäre ich verhungert.« »Du warst doch alt genug. Du hattest die Kaninchen, das Kartoffelfeld.« »Und du verstehst nicht, warum ich der Gegend mehr vertraue als dir?« »Du hast von der Realität wirklich keine Ahnung, und deswegen werde ich mich auf keinen Fall auf so eine Schnapsidee von dir einlassen, von hier zu verschwinden. Ich weiß, das kannst du nicht nachvollziehen, aber die Gegend ist mein Zuhause.« Edith sprang auf. Mit einem lauten Knall fiel ihr Stuhl um. »Dein Zuhause«, brüllte sie.
Hast du vergessen, was man dir hier angetan hat? All die Verletzungen und dann diese Abscheu, mit der sie uns hier begegnen. Wie der letzte Dreck hat dich dein Zuhause behandelt. Auch ich sprang auf. Es geht mir um das Land, nicht um die Leute, brüllte ich. Wie oft soll ich dir das noch erklären? Auf Ediths Gesicht zeigten sich rote Flecken. Dann bleib doch in dieser gottverdammten Gegend und krepiere, rief sie. Aber ich gehe von hier fort und das Kind nehme ich mit. Du hast meinen Vater auf dem Gewissen und jetzt willst du mir auch noch das Kind nehmen? Fassungslos starrte Edith mich an. Was hast du gesagt? Du hast mich schon verstanden, antwortete ich. So denkst du also von mir? Fragte Edith. Dann ist es wohl wirklich besser, du bleibst hier. Sie stürzte aus dem Raum. Mit voller Wucht trat ich nach ihrem Stuhl. Er flog gegen die Wand und brach krachend auseinander. Ich möchte den Körper der Mutter nehmen, im staubigen Sand platzieren und darüber mit dem Pickup meine Runde drehen.